Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Das Geräusch, dem die Droge Crack ihren Namen verdankt. Es entsteht bei der Erhitzung eines Gemischs aus Kokain und Natron.
Dann habe ich innerhalb von Sekunden einen extremen Flash, eine extreme Euphorie, also so wie ein Orgasmus hoch 10. Also ist ganz schwer zu beschreiben.
Uli Mühlan, ehemaliger Crack-Konsument aus Karlsruhe.
Wenn Menschen mit Crack-Abhängigkeit hier zu uns kommen, dann ist es eigentlich immer so, dass sie entweder suizidgefährdet sind oder teilweise sehr aggressiv, wehren sich sehr stark, bedrohen Personal und die Polizei.
Matthias Luderer, Psychiater aus Frankfurt am Main.
Crack hat eigentlich für die niedrigschwellig arbeitende Drogenarbeit alles verändert. Das Tempo, den Ton, also es ist ganz oft Agitation dabei, Aggression.
Heino Stöver, Pionier der akzeptierenden Drogensozialarbeit.
Diese Situation, die Gerüche, das Elend auch zu sehen, morgens drüber steigen zu müssen teilweise, sie teilweise aus dem Treppenhaus zu scheuchen, weil die dann halt irgendwie doch die Tür aufgebrochen haben mal wieder und auf den Treppen saßen, um Crack zu rauchen, das macht was mit ihnen.
Frank Lottermann, Anrainer der offenen Drogenszene in Frankfurt am Main.
Crack, eine Droge überschwemmt Deutschland. Ein Feature von Frank Drescher.
Frankfurt am Main, Hauptbahnhof, ein kalter Januarabend. Am Seiteneingang steht ein Paar in abgenutzter Kleidung. Beide saugen nacheinander kurz an einem selbstgebauten Rauchutensil. In der Straßenbahn, eine Frau, vielleicht 35, vielleicht auch 60, spricht laut und heiser. Mitreisende setzen sich von ihr weg. Nach zwei Stationen steigt sie aus und schreit Passanten an. Alltägliche Szenen in den Großstädten. Oft ist Crack dabei im Spiel. Sein Ausgangsstoff Kokain überflutet Europa. Allein in Deutschland verachtfachte sich die beschlagnahmte Menge von 2015 bis 2024 auf 24 Tonnen. Während der Pandemie-Lockdowns fiel im Frankfurter Bahnhofsviertel auf, dass manche ihren Crack-Konsum nicht mehr unter Kontrolle haben.
Wenn man dann ins Büro wollte, standen dann teilweise 5, 6, 7, 8 Leute da.
Frank Lottermann, Chef einer Kreativagentur.
Wenn die gerade dabei sind, Drogen zu konsumieren oder die Pfeife zu stopfen, dann können die eigentlich auch gar nicht mehr weggehen. Das schaffen die dann meistens einfach nicht. Wenn sie gezogen haben, liegen die einfach da. Wenn sie dabei sind, das vorzubereiten, sind die so auf Turkey. Da sagen die nicht, ja klar, ich gehe weg, sondern die bleiben einfach stehen.
Scharenweise Crack-Abhängige und Kleindealer verschreckten Geschäftspartner.
Ich weiß nicht, vielleicht jeder bei Drogenabhängigen dieser starken Drogen. Die müssen sich regelmäßig entleeren, also sowohl großes als kleines Geschäft. Und da es da jetzt nichts gab, wurde es einfach auf dem Platz oder in die Tür oder wo auch immer gemacht. Also geruchlich war das schon ein echtes Problem.
Um die Drogenszene vor der Tür zu vertreiben, wässerte er öfters den Eingangsbereich vor der Haustür. Das gab Ärger mit den Kleindealern. Einer von ihnen brach die Haustür auf und versuchte, mit einem Stein die Bürotür im ersten Stock einzuschlagen, berichtet er.
Die Polizei kam, hat ihn mitgenommen und während sie ihn mitgenommen hat, hat er dann mehrfach eine Morddrohung ausgesprochen, die ich auch relativ ernst genommen habe. Führt aber für mindestens für mich und zwei meiner Kollegen, denen er auch eine Morddrohung zugerufen hat, dazu, dass wir sicherlich ein Vierteljahr schon ein bisschen verängstigt waren.
Ähnlich ergeht es Jürgen aus Berlin. Er wohnt in Kreuzberg, nahe beim Görlitzer Park.
Es gibt eine Menge Leute, die testen hier alle Türen die Straße runter an, ob sie aufgehen. Und zwar, sie laufen lang, treten feste dagegen und wenn die Tür aufgeht, wunderbar, ab in den Hausflur. Unsere Haustüre geht leider oft auf, deswegen man hört oft einen Rums und die Haustür ist aufgetreten und dann kommen halt Leute rein. Und wir haben schon öfters Junkies beim Aufkochen aus unserem Hausflur rausgeworfen. Und das war zu zweit, weil man weiß nie, was die tun. Es fühlt sich eben ziemlich unsicher an, weil man weiß nicht, ob die oben nicht die Haustüren aufbrechen. Das passiert in dieser Gegend auch durchaus. Auch in diesem Haus ist es schon passiert.
Ein Industriegebiet im Osten von Frankfurt am Main. Hier befindet sich das Hilfezentrum Eastside. Unter anderem dürfen Suchtkranke hier in geschützter Umgebung eigentlich illegale Substanzen konsumieren und können dafür auch saubere Utensilien erhalten. Antonio, 57, ist öfter hier. Seit 15 Jahren lebt er auf der Straße, erzählt er. Mit Anfang 20 schon wurde er süchtig nach Crack.
Und ich habe noch damals gelernt, weil der hat mir: Wenn du rauchst die erste Mal, du wirst süchtig sofort. Ich habe gelacht, weil ich habe dann danach 3-4 Monate überhaupt nicht geraucht.
Er erzählt, seine Mutter stirbt, als er 8 ist. Sein Vater wird darüber zum Alkoholiker, kommt in die Psychiatrie, als Antonio 12 ist. Seine Eltern waren Portugiesen, lebten mit ihm aber in Frankreich. Er kommt zu Verwandten in Portugal, kann aber kein Portugiesisch. Mit 17 schlägt er sich zu einer Schwester nach Frankfurt am Main durch. Er entdeckt Hasch, Heroin, Kokain. Und irgendwann, mit Anfang 20, hört er von Crack.
Ich wollte gucken, was Crack ist, diese Teufelsdroge. Weil ich habe immer gesagt, nee, ich habe alles unter Kontrolle. Aber nur nach ein paar Jahren, dann habe ich gesehen, wenn ich sage, ich habe unter Kontrolle, ist, weil ich habe keine Kontrolle mehr. Ich lüge mich nur selber, ungefähr so. Das ist, keine Ahnung, diese Crack ist... Gibt es keine Wörter für diese Drogen.
Hannover, Suchthilfeeinrichtung Stellwerk.
Also wenn es gut ist, dann denkt man wirklich, jetzt fährt einem ein Zug durch den Kopf, so, ne?
Sagt Peter. So. Sein richtiger Name soll hier nicht zu hören sein. Er war früher Industriemechaniker, erzählt er. Mit 17 das erste Mal Kokain, mit 21 Heroin, etliche Knastaufenthalte. Derzeit sei er in der Opioid-Substitution. Crack habe er erst vor 10 Jahren mit Ende 40 erstmals genommen und komme seitdem nicht mehr davon los.
Wenn man vorher eine Dosis genommen hat, dann muss die nächste schon mehr sein, um überhaupt noch was zu spüren. So, ne?
Ja. Aber da gibt es doch auch Grenzen, weil irgendwann ist die Dosis vielleicht stärker als das, was der Körper noch handeln kann, oder?
Ja, das auf jeden Fall.
Ab 5 Euro in Frankfurt und 10 Euro in Hannover ist Crack in einer Menge erhältlich, die für 1 bis 3 Konsumvorgänge reicht. Ein Konsumvorgang, das ist einmal... Das ergibt einen Rausch, der etwa vom Beginn dieser Sendung bis jetzt dauert. 10-mal pro Tag und mehr kommt bei Menschen mit Crack-Sucht vor. Alexander Stoll ist Chefarzt der Entwöhnungstherapie im Auguste-Viktoria-Krankenhaus der städtischen Berliner Vivantes-Kliniken. Seine Erklärung, warum Crack intensiver wirkt als Kokain?
Da ist der wesentliche Unterschied, dass Kokain ja meistens nasal über die Nase, über die Nasenscheidewand als Schleimhaut aufgenommen wird. Aber das hat eine relativ geringe Aufnahmefläche. Bei Crack-Konsum über die Lunge und über die Lungenbläschen ist die Aufnahmefläche um ein Vielfaches, Millionenfaches größer. Und damit verbunden ist auch die Wirkstärke in der Aufnahmesituation um ein Vielfaches größer. Es kommt ein Mehr an Menge sehr schnell an, aufgenommen über die Lunge. Und der Rauschzustand ist dementsprechend schneller und auch umfangreicher und auch heftiger als wie zum Beispiel beim Kokain.
Dieser Rush, der hält aber nur wenige Minuten an und fällt dann wieder ab. Und ich bekomme dann ganz stark das Bedürfnis, diesen Peak wieder zu erreichen, ne?
Ex-Konsument Uli Mühlan.
Nach diesem Peak, wenn die Wirkung abflacht, die flacht dann nicht einfach ab und hört auf zu wirken, sondern dann kommt auch ein ganz tiefes Tal, ein Loch, in dem ich sehr depressiv bin, alles scheiße. So. Ich habe das ganz starke Verlangen, ich will unbedingt, ich will wieder diesen Peak erreichen. Und auch selbst wenn ich bei der zweiten Pfeife mir ein bisschen mehr auf die Pfeife tue, ich erreiche diesen ersten Peak, erreiche ich nicht mehr. Und ich will halt ums Fach, ich will da wieder hin, ne? Und solange ich Geld in der Tasche habe, hole ich mir wieder was. Oder ich sage immer so, also ich wäre auch bereit gewesen, dann meine Mutter dafür zu verkaufen, um diesen Peak wieder zu erreichen.
Ähnlich erlebt es Antonio aus Frankfurt.
Dann die Down. Und ich weiß ganz genau, das kommt wieder immer. Komm. Weil na, die Kick ist wieder und man will wieder.
Wie fühlte sich das an, als es runterging?
Schlecht. Weil man denkt schon wieder, wo, was. Und man weiß ganz genau, du kriegst nicht mehr diese Kick, aber du bist trotzdem ab.
Wie viele Menschen Crack konsumieren, dazu gibt es keine belastbaren Daten. In der Kriminalstatistik läuft Crack unter Sonstiges oder ist in den Zahlen für Kokain enthalten. Dazu das Bundeskriminalamt.
Da Crack häufig von Konsumierenden selbst hergestellt und unmittelbar konsumiert wird, spiegeln die Zahlen die tatsächliche Lage nicht vollständig wider. Es ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.
Das Institut für Therapieforschung in München hat 2024 die Zahl der Menschen in Deutschland, die innerhalb der letzten 12 Monate mindestens einmal Crack oder Kokain nahmen, auf 500.000 geschätzt. Klarer ist der Trend, der sich aus Zahlen der Berliner Drogenkonsumräume ergibt. Im Jahr 2024 gab es 75% mehr Konsumvorgänge von Crack als im Jahr davor. Doch ein Großteil des Crack-Konsums dürfte sich außerhalb der Konsumräume abspielen, denn der Konsum einer Dosis dauert exakt so lange wie das Geräusch eben. Mit einem Pfeifchen, wie es auch für Hasch gebräuchlich ist. Darum haben Crack-Konsumenten wenig Anlass, noch extra in einen Drogenkonsumraum zu gehen. Eine Herausforderung für die Sozialarbeit.
Wir waren ganz lange sehr gut eingerichtet auf intravenös Konsumierende.
Melanie Bildesheim, Leiterin der Drogenhilfseinrichtung Eastside in Frankfurt am Main.
Und sind jetzt dabei, einfach für den Rauchkonsum, der ja sehr viel verbreiteter ist, sehr viel schneller geht, wir sehr viel attraktiver werden müssen für die Konsumentinnen, unsere Einrichtungen zu nutzen, das anzupassen.
Die waren vor allem auf Heroinkonsum ausgerichtet. Eine Droge, die lang anhaltend beruhigend wirkt, wohingegen Crack stark aufputscht für wenige Minuten.
Es ist auch so, dass neue KonsumentInnengruppen dazukommen, weil es einfach durch Konsum so schnell und so fluide ist, dass ganz viele es einfach im Feierkontext ausprobieren. Wenn sie eh hier im Bahnhofsviertel sind, in Kneipen gehen, Junggesellenabschied feiern und so weiter, in die Bordelle gehen und dann einfach auch doch mal Crack ausprobieren.
Das Eastside bietet auch Obdachlosenhilfe. Träger ist der gemeinnützige Verein Integrative Drogenhilfe, der seine Räume in einer alten Fabrik hat. In einer Etage befindet sich ein Café. Am Tresen gibt es Speisen und Getränke für wenig Geld. Wer will, kann auch eine Runde Billard spielen. Das Publikum an diesem Vormittag wirkt erschöpft und ruht sich aus. In den oberen Stockwerken gibt es auch einen Wohnbereich mit 61 Notschlafplätzen.
Hier die Kleiderkammer, wo man dann einmal die Woche zur festen Öffnungszeit, aber ansonsten jederzeit, wenn Bedarf ist, sich mit neuen Kleidungen eindecken kann.
Und hier ist auch ein für die deutsche Drogenpolitik bedeutender Ort.
Einfach diese alten Duschen, die man sieht, die ja aus der Zeit, als es noch ein Bäder- und Speisehaus war, waren damals der allererste Konsumraum. Also hier hatten die Menschen die Möglichkeit, in Privatsphäre geschützt zu konsumieren, statt wie bisher draußen auf der Straße.
Ein paar Schritte weiter befindet sich der aktuelle Drogenkonsumraum. Hier zeigt sich, was Crack für die Drogenhilfe auch an bautechnischen Problemen schafft. Denn damit hier Crack konsumiert werden darf, musste das Eastside eine Entlüftung einbauen wegen des Arbeitsschutzes. Das Eastside war Vorbild für viele ähnliche Hilfseinrichtungen in Deutschland. Alle beruhen auf der Annahme, dass Bedürftige von sich aus den Weg zu so einer Einrichtung finden. Das tun Crack-Konsumenten aber nicht unbedingt. Was sich daraus für die Drogensozialarbeit ergibt, demonstriert die Hilfseinrichtung Stellwerk in Hannover. Sie ist getragen vom Paritätischen Wohlfahrtsverband und liegt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Vor dem Gebäude stehen gerade Dutzende Süchtige. Viele von ihnen sprechen kaum Deutsch, sind hier gestrandet, etwa wegen des Verlusts einer Arbeit, für die sie überhaupt erst nach Deutschland gekommen sind.
Wo gehen wir jetzt hin?
Wir gehen jetzt durch den Hauptbahnhof runter zum Raschplatz. So, ich würde sagen, dem ersten Ort, der so für unsere Zielgruppe auch interessant ist, wo man in der Regel die meisten Leute antrifft, weil es teilweise überdacht ist, teilweise noch zum Bahnhof auch gehört, es also ein bisschen wärmer ist.
Unterwegs mit Moritz Eckold. Aufsuchende Sozialarbeit nennt sich die Methode, mit der das Stellwerk seine Klientel erreichen will. Begleitet wird Eckold von Christina Schmidt, einer Krankenschwester.
Ich gucke, ob jemand Hilfe braucht, wenn jemand verletzt ist oder wenn jemand auf der Erde liegt. Gucken wir, ob wir demjenigen helfen können, ob wir einen Notarzt rufen müssen oder einen Rettungswagen. Und dann begleiten wir denjenigen so lange, bis Hilfe wieder da ist. Ne?
Moritz Eckold und Christina Schmidt brechen von der Hilfseinrichtung auf zur Fußgängerpassage des Hauptbahnhofs. Vor einem Discountmarkt treffen sie eine größere Gruppe, die sich hier unterhält, trinkt, raucht. Moritz Eckold und Christina Schmidt werden wie alte Bekannte begrüßt. Am Anfang, so berichtet Eckold, haben sie Papiertaschentücher angeboten, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
Das bedeutet halt auch, dass wenn die Leute die Hilfe nicht mehr aufsuchen können, die Hilfe nun die Leute aufsuchen muss.
Moritz Eckold und Christina Schmidt gehen weiter über den Raschplatz, eine zugige, an diesem eisigen Nachmittag weitgehend leblose 70er-Jahre-Fußgängerzone, die unter einer Straßenbrücke hindurchführt. Sie suchen mehrere Schlafplätze von Obdachlosen auf. Heute finden sie nur einen jungen Mann um die 20, der mit Schlafsack und Pappkartons unter einer Brücke haust.
Es ist so, dass die Konsumform von Crack in diesem Fall häufig so, man sagt, Crack-Binges sind. Ja, also ich konsumiere vielleicht mehrere Tage durchgehend beziehungsweise fast durchgehend, je nachdem, wie also mein Geld das irgendwie zulässt. Bin also irgendwie 3, 4, 5 Tage, sagen wir, wach und konsumiere sehr häufig. Und dann irgendwann ist mein Geld aus, ich möchte vielleicht nicht konsumieren und dann, tja, muss ich vielleicht auch mal 1, 2 Tage schlafen. Der Körper muss sich wieder beruhigen und dann geht es wieder von vorne los.
Im Falle der Hilfseinrichtung Stellwerk kommt hinzu, im Drogenkonsumraum gibt es zwar eine Entlüftungsanlage, erlaubt ist aber nur das Rauchen von Heroin. Bevor hier auch Crack geraucht werden darf, ist erst eine Änderung der Hausordnung erforderlich. Der müssen Stadt, Gesundheitsamt, Polizei und Staatsanwaltschaft zustimmen, so verlangt es die Konsumraumverordnung des Landes Niedersachsen. In anderen Bundesländern gibt es ähnliche Regelungen. Diese akzeptanzorientierte Drogenhilfe hat sich seit den späten 80er Jahren etabliert. Damals waren Drogenkonsumenten noch sehr viel stärker als heute als kriminell angesehen. Und es ging bei der bis dato praktizierten Arbeit, sofern sie überhaupt stattgefunden hat, um Ausstieg und Abstinenz.
Wir haben gesehen, dass diese Abstinenzfixierung, nenne ich sie mal, oder dieses alleinige Ziel der Abstinenz in der Behandlung von Menschen, die Substanzgebrauchsprobleme haben, dass das eigentlich zu eng ist und zu eindimensional gedacht ist. Genauso wie heute geht es ja darum, Menschen unterhalb des Anvisierens dieses Ziels Abstinenz trotzdem Hilfen zu geben, die es ihnen erlauben, zu überleben, gesund zu überleben, ohne Infektion, ohne HIV. Auch wenn sie momentan eben von den Drogen nicht lassen können und weiterhin Drogen nehmen, geht es darum, die Menschen zu stabilisieren, damit sie dann irgendwann in der Lage sind, dieses große Ziel Abstinenz anzugehen.
Der Sozialwissenschaftler Heino Stöver gehört zu den Pionieren der akzeptierenden Drogenarbeit in Deutschland. Er ist Vorstand von Akzept e.V., einem Dachverband von 55 Einrichtungen der Drogen- und Suchthilfe in Deutschland, außerdem emeritierter Professor für sozialwissenschaftliche Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Sciences. Schon als Student hat er sich Anfang der 80er Jahre für akzeptierende Drogenarbeit engagiert.
Ich war als Student in einem Erasmus-Programm in den Niederlanden und in England und Schottland und habe dort andere Akzentsetzungen in der Drogenhilfe kennengelernt. Also in England gab es damals schon eine Heroinverschreibung an opiatabhängige Menschen. In Holland gab es Spritzentauschprogramm, Drogenkonsumräume.
Zurück in Bremen gründet er mit Gleichgesinnten ein Hilfeprojekt. Nicht mehr Abstinenz sollte das vorrangige Ziel sein, sondern Schadensminderung. Dazu gehört eine geschützte Umgebung zum Drogenkonsum mit Hygieneprodukten und sauberen Konsumutensilien. Mit Eröffnung des Eastside 1994 im damals rot-grün regierten Hessen setzt sich der Ansatz langsam durch. Weitere rot- oder rot-grün regierte Bundesländer folgen. Parallel dazu sinkt die Zahl der Drogentoten. Von 2030 Fällen im Jahr 2000 auf 944 im Jahr 2012. Doch seitdem immer mehr Kokain verfügbar ist, kehrt sich der Trend um. Ende 2023 waren mehr als 2200 Drogentote zu beklagen. Ist für die akzeptanzorientierte Drogenarbeit bei Crack eine Grenze erreicht? Heino Stöver.
Ich glaube, man muss die gesamte Drogenhilfe, also diejenige, die akzeptanzorientiert ist und diejenige, die abstinenzorientiert ist, analysieren, welche Beiträge sie geleistet hat oder nicht geleistet hat.
Ich denke, dass es jetzt darum geht, dass wir das Ganze einen Schritt weiterentwickeln müssen.
Meint Matthias Luderer, Leiter des Bereichs Suchtmedizin am Frankfurter Uniklinikum und Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie.
Ich habe so den Eindruck, dass in manchen Bereichen in der sozialen Arbeit, dass da Akzeptanz des Einzelnen verwechselt wird mit einer Akzeptanz des Konsums. Und damit geht das so ein bisschen über von eigentlich möchte ich den Menschen helfen zu ich bin bei den Menschen und beobachte einfach nur, weil ich akzeptiere, dass das Problem weiter besteht. Und das kann nicht der richtige Weg sein. Dazu gehört eben unbedingt auch für diejenigen, die es wollen, die man dazu hinmotiviert kriegt, eben eine Ausstiegsmöglichkeit aus der Szene, aus dem Konsum.
Langzeitbefragungen des Instituts für Therapieforschung zeigen, dass immer mehr Menschen illegale Substanzen zu sich nehmen. Gaben 1995 nur 0,8% der Befragten den Gebrauch von Kokain oder Crack an, waren es 2021 bereits doppelt so viele. Darauf muss das Hilfesystem eine Antwort erst noch finden. Währenddessen begegnen Matthias Luderer in der Uniklinik immer wieder crackabhängige Notfallpatienten, die aus der Klinik verschwinden, sobald sie wieder laufen können.
Diese Patienten, die kommen dann eben früher oder später dann wieder mit einer ähnlich gelagerten Problematik, teilweise wieder Fremdgefährdung, fremdaggressives Verhalten und dann geht das Spiel von vorne los.
Das hinterlässt auch bei ihm Spuren.
Wir sind ja eben Ärzte geworden, um Menschen zu helfen und das ist dann schwer mit anzusehen, dass die Leute dann wieder die Klinik verlassen und im Prinzip die gleichen Probleme, die vorher zur Aufnahme geführt hatten, dann wiederkommen innerhalb weniger Tage oder manchmal auch Stunden.
Wenn sie sich selbst gefährden oder andere, ermöglicht geltendes Recht, solche Menschen auch gegen ihren Willen zu behandeln. Anordnen darf das nur ein Gericht. Dabei geht es auch um Situationen wie auf diesem Handyvideo aus der Nachbarschaft des Görlitzer Parks. Blick nach unten aus der zweiten Etage eines Wohnhauses. Der hier zu hörende Mann sitzt vor dem Hauseingang, springt immer wieder auf und tritt gegen einen Bauzaun. Wer Crack konsumiert, kann in so einen Zustand geraten, erzählt Melanie Bildesheim, Leiterin der Frankfurter Hilfseinrichtung Eastside.
Der Entzug von Crack kann natürlich aggressiv machen, weil die Menschen ja unter sehr großem Druck stehen, die nächste Konsumeinheit wieder zu bekommen. Es ist auch so, dass dann die Impulskontrolle gemindert ist, dass die Frustrationstoleranz gemindert ist. Und das kann schon gut sein, aber auch wenn man sich selbst mal vorstellt, man ist 2 Tage am Stück wach oder 3 Tage am Stück wach, dann ist die Zündschnur doch geringer. Und das geht den Menschen ja auch so.
Doch für Menschen, die auf der Straße leben, ergibt es durchaus Sinn, dauerhaft wach zu sein. Es reduziert das Risiko, überfallen zu werden. Aber mehrere Tage ohne Schlaf hinterlassen ihre Spuren. Ließe sich Crack-Abhängigen in solchen Situationen helfen, wenn man sie gegen ihren Willen behandeln würde?
Man muss sich klar sein, es ist natürlich immer auch Freiheitsentzug und damit auch immer Grundrechtseingriff.
Matthias Koller, Richter im Ruhestand am Landgericht Göttingen und Autor eines juristischen Fachbuchs zum Unterbringungsparagraphen im Strafgesetz.
Das Verfassungsgericht hat es mal ganz klar 1994 schon ganz klar gesagt, gerade bei diesen Entziehungsanstaltunterbringungen sind die Unterbringungen nur gerechtfertigt, wenn sie wirklich auch Nutzen haben und erwarten lassen, dass diesen Menschen geholfen wird, weil sonst die möglicherweise etwas längere Freiheitsentziehung als die Haftstrafe wäre, dann nicht verhältnismäßig wäre.
Voraussetzung für eine Unterbringung nach dem Strafrecht ist eine gerichtlich festgestellte Straftat. Daneben gibt es in allen Bundesländern Gesetze, die die Hilfe für psychisch Kranke regeln. Und dazu zählen auch Drogenabhängige. Auch danach ist bei Selbst- oder Fremdgefährdung eine Unterbringung möglich.
Ob dann in der Unterbringung behandelt werden darf, ist wieder eine zweite Frage. Da kommt es auch darauf an, wie denn die Behandlung erfolgen soll. Ich kann einen Betreuten unterbringen, zur Therapie möglicherweise auch, zu einer Entwöhnungsbehandlung, die sich an die Entgiftung, also an das Ausschleichen der Droge und des Alkohols anschließen würde.
Aber?
Dann hängt alles natürlich davon ab, ob der Patient mitmacht oder nicht mitmacht. Wenn er an der Behandlung ersichtlich nicht mitmacht, endet möglicherweise die Befugnis zur Unterbringung. Kommt immer auf den Einzelfall an, kann aber auch dann enden.
Das Amtsgericht in Frankfurt-Main muss öfter über die Unterbringung Suchtkranker in der Psychiatrie entscheiden. Suchtmediziner Matthias Luderer sieht diese Entscheidungen kritisch.
Wenn man mit Kollegen aus anderen Bundesländern oder auch aus anderen Städten innerhalb Hessens spricht, dann sind die jedes Mal ganz erstaunt, wie das Frankfurter Amtsgericht hier urteilt. Wir kriegen oft nur Unterbringungsdauern von wenigen Tagen oder Wochen genehmigt, wo in anderen Kliniken, in anderen Städten dann ganz klar eine deutlich längere Unterbringungsdauer genehmigt werden würde. Und das stellt uns vor große Probleme, weil wir dann nämlich nicht langfristig planen können, eine langfristige Behandlung mit dem Patienten etablieren können.
Wie aber lässt sich den an Cracksucht Erkrankten wirksam helfen? Vielleicht hilft ein Blick auf die Erfahrung von jemandem, der den Ausstieg geschafft hat. Uli Mühlan erzählt, er habe im Verlauf seiner 30-jährigen Drogenkarriere 40 Entzugsbehandlungen versucht.
Und dann habe ich mir gedacht, so, ich kann nicht immer dasselbe machen. Ich muss jetzt mal was komplett anders denken und anders machen. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, mal für eine längere Zeit, also für ein paar wenige Jahre, in betreutes Wohnen zu gehen mit Abstinenzgebot, wo ich andere Menschen um mich herum habe, die auch clean leben. Am Anfang wurde auch meine Abstinenz überprüft durch Atemalkoholkontrollen oder Urinkontrollen. Und dort hat sich dann ganz schnell eine Eigendynamik bei mir entwickelt.
Er fängt an, für das nicht kommerzielle Freie Radio Karlsruhe zu arbeiten und wirkt dort an einer Sendung von Menschen mit Psychiatrieerfahrung mit. Er hat uns auch das Geräusch einer Crackpfeife freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Später macht er Aufklärungsarbeit in Schulen und er beginnt eine Ausbildung zum Genesungsbegleiter für Suchtkranke.
Und jetzt fühlt sich mein ganzer Background fühlt sich nicht mehr schlecht an, sondern das fühlt sich jetzt alles gut an.
Aber?
Am Anfang ist das sehr schwierig. Weil für einen Suchtpatient ist ja die Substanz ganz oft, oder es entwickelt sich dahin, dass das die einzige Ressource noch in seinem Leben ist. Die Substanz ist das Einzige, wo sich der Mensch noch ein gutes Gefühl holen kann. Ne? Und jetzt gehe ich in eine Entzugsbehandlung und ich nehme das weg. Ne, dann habe ich ein Riesenloch. ich habe noch keine Hobbys, ich habe noch keine Leidenschaften, ich habe noch keine Tätigkeit, die mir Sinn und Bedeutung gibt und ich habe noch keine tragfähigen Beziehungen. Das muss man sich alles mit erst langsam erarbeiten. Ne?
Bis Uli Mühlern das geschafft hat, sind 30 Jahre vergangen. Und es gibt andere, die selbst nach so langer Zeit nicht den Ausstieg schaffen. Im Sommer 2023 hat die Gesundheitsministerkonferenz vom Bund ein Forschungsprojekt gefordert, das eine medikamentöse Behandlungsmöglichkeit finden soll. Bisher ohne Ergebnis. Dabei gibt es zumindest einen leichten Hoffnungsschimmer, so der Psychiater und Suchtforscher Matthias Luderer.
Aussichtsreich sind da Medikamente, die wir aus der ADHS-Behandlung kennen, zum Beispiel langwirksame Amphetamine, die pharmazeutisch hergestellt sind und wo die Wirkungen und Nebenwirkungen sehr gut untersucht sind, oder Methylphenidat, auch langwirksam. Welche Substanz besser ist, kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, aber es deutet alles darauf hin, dass diese ADHS-Medikamente in sehr hoher Dosierung, deutlich höher als wir es zur ADHS-Behandlung einsetzen, möglicherweise Patienten mit Kokain- oder Crack-Abhängigkeit dabei helfen, abstinent zu bleiben oder zumindest weniger zu konsumieren.
Ob in Frankfurt im Bahnhofsviertel, in Hamburg St. Georg oder in Berlin rund um den Görlitzer Park und am Leopoldplatz, egal wo in deutschen Großstädten eine offene Drogenszene mit Crack existiert, liegen suchtkranke Menschen buchstäblich in der Gosse.
Das ist dann schon irgendwann so ein Punkt, wo man sagt, okay, was macht die Stadt?
Frank Lottermann, der Agenturbetreiber aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel. In Frankfurt ist die Rathauskoalition im Streit über Standort und Konzept eines neuen Drogenhilfezentrums zerbrochen, am Widerstand der FDP. Die Drogenhilfe ist nun Thema im Kommunalwahlkampf. Berlin hat es sowohl mit Repression als auch mit Sozialarbeit probiert, beides ohne durchschlagenden Erfolg. Dabei scheint es darauf anzukommen, beide Ansätze sinnvoll miteinander zu verbinden, wie der Blick über die Landesgrenze ins schweizerische Basel nahelegt. Hier ist in den Drogenkonsumräumen nicht nur das Crackrauchen erlaubt, sondern wird auch der Kleinhandel mit der Substanz unter den Abhängigen geduldet.
Damit dies nicht in Hinterhöfen und im Umfeld der Kontakt- und Anlaufstellen geschieht, hat man das so eingerichtet, dass auf dem Vorplatz ein Mikrodeal, also ein Kleindeal zum Eigengebrauch, toleriert wird.
Sagt Regine Steinauer, Leiterin der Abteilung Sucht des Gesundheitsdepartements des Kantons Basel-Stadt. Zugleich unterbindet die Polizei außerhalb dieses Bereichs den Handel so gut es geht.
Wenn ein Konsum geschützt möglich sein muss, dann die Substanzen müssen vorhanden sein. Das heißt, die Konsumierenden müssen an ihre Substanzen gelangen. Damit der Deal nicht im öffentlichen Raum stattfinden muss, wurde dies so ermöglicht.
In Deutschland hingegen gibt es gerade einmal in der Hälfte der Bundesländer Drogenkonsumräume. Frankfurt am Main versorgt auch Suchtkranke aus Rheinland-Pfalz und Bayern. In Berlin landen auch Hilfebedürftige aus ganz Ostdeutschland. Solange Kokain so billig und verfügbar bleibt wie momentan und es auch keine Substitutionsmöglichkeit gibt, wird sich am Crack-Elend wohl nichts verbessern.
Crack, eine Droge überschwemmt Deutschland. Das war ein Feature von Frank Drescher. Es sprach der Autor. Regie Clarisse Cosset. Ton Alexander Brennecke. Redaktion Carsten Burtke. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2026.